uns Platz nehmen. Heute Morgen will ich über Geheimnisse Gottes sprechen. Und dass der Herr uns führt und dass der Herr uns leitet, das ist ein Wunder. Gott trägt uns, Gott führt uns, Gott ist unser Hirte. Oft sehen wir ihn nicht, aber er ist da. Gott ist ein Geheimnis und über dieses Geheimnis möchte ich sprechen. Ich möchte, dass wir Gott entdecken, dass wir einfach sein Wort wieder ganz neu entdecken. Gott ist etwas Reelles, etwas Greifbares, etwas zum Fassen und doch, ja, so weit weg manchmal und er ist näher als die Luft, die wir atmen. Halleluja. Wir wollen heute auf die Entdeckungsreise gehen, das Verborgene entdecken, Gott kennenlernen. Das ist mein Anliegen heute Morgen. Gott möge uns segnen. Aber zuerst lade ich dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Da werde ich über die Gefahren des negativen Redens sprechen. So viel wird negativ geredet. Die Geister, die du rufst, die wirst du nicht mehr los. Auch das Geistige ist eine Realität. Und über diese Geheimnisse werde ich sprechen. Der verborgene Gott, die verborgene Welt, das Jenseits, das, was wir nicht sehen, das ist reeller, als was du denkst und ahnst und vermutest und annimmst. Also am Mittwoch wird das Thema sein, negatives Reden. Rede kein Falschzeugnis über dich, über andere oder sonst irgendjemand. Rede immer positiv. Wünsche Glück, wünsche Segen. Wir haben jetzt diese Woche gehabt hier, der Segen der Vergebung. Vergib den Menschen und du wirst lernen, was es bedeutet, siegreich zu sein. Lass die Vergangenheit Vergangenheit bleiben. Begrabe die Toten und lass einfach folgt dem Herrn Jesus nach. Dann werden wir am Freitag das Thema haben. Und ein sehr gutes Thema. Ich habe das entdeckt. Bei mir arbeitet Gott immer nachts. Da macht er Überstunden. Nachts, da ist er aktiv. Nachts, da unternimmt er was. Nachts belehren mich die Engel. Nachts, da finde ich Ruhe und Frieden. Nachts passiert bei mir Bibelstunde. Nachts, da belehrt mich Gott durch seinen Heiligen Geist. Am Samstag werde ich über Mut sprechen. Gib nicht auf. Lebe in deiner Bestimmung wird am Sonntag, kommenden Sonntag das Thema sein, die Geheimnisse Gottes. Halleluja. Verstehst du Gott? Verstehst du seine Stimme? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Hast du schon Gott gehört, wie er zu dir gesprochen hat, wie er sich dich offenbart hat? Ein Geheimnis enthält immer eine Wahrheit, die von uns Menschen nicht verstanden wird, die man nicht in der Schule lernt und so weiter. Selbst wenn man noch so klug ist, man wird Gott nicht verstehen, es sei denn, der Heilige Geist offenbart es uns. Gott wird nicht verstanden von den Menschen, denn der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Und Jesus sagt dem Nikodemus, einen Rabbiner vom Hohen Rat, er sagt, Nikodemus, du bist ein Lehrer in Israel und du weißt es nicht. Und da heißt, sagt Jesus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann denkt er, er muss wieder Baby werden, wieder ins Mutterleib gehen. Nein, von Neuem geboren, sonst vernimmt man nichts vom Reich Gottes. Genauso wie die Juden damals in Jerusalem. Da kommen die Weisen vom fernen Osten. Wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Die erschrecken sich. Obwohl es nur 10 Kilometer weiter passiert ist in Bethlehem, dass Jesus der Messias geboren wurde. Wir haben seinen Stern gesehen. Die 2500 Kilometer weiter weg in Ekbatana, die sehen das. Aber die in Jerusalem vor der Haustüre merken nicht. Der Heiland ist gekommen. Jesus ist geboren. So. Im Allgemeinen bleiben die Geheimnisse Gottes in dieser Welt unverständlich. Mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Für viele Menschen ist die Bibel ein Buch mit 7 Siegeln. Eigentlich, die Offenbarung ist ein Buch mit 7 Siegeln. Wer versteht das? Das sind böhmische Dörfer oder Hieroglyphen oder chinesische Buchstaben. Die verstehen das nicht. Das ist so befremdend. Ich lese die Bibel. Und eigentlich jeder Rechtsanwalt sollte Christ sein, denn jeder Rechtsanwalt muss die Bibel gelesen haben in seinem Studium, denn das ist das Gesetz, vor allem das Alte Testament. Das Göttliche ist für viele Menschen ein Rätsel, ein Phänomen, und wenn der liebe Gott was macht, ein Wunder, ein Wunder. Für mich sind Wunder keine Wunder. Die kann ich alle erklären, verstehst du? Und die sind ganz natürlich, verstehst du? Wie wird aus Wasser Wein? Das ist der ganz normale Weg, verstehst du? Die Pflanze, Weinstock wächst hoch, in der Weintraube wird der Saft gelagert und dann wird gepresst und so wird Wein. Auf ganz natürlichen Weg. Nur bei Gott geht es halt einfach schneller. Was ist ein Wunder, verstehst du? Da staunt man. Wie ist das dem Wind und Wetter gehorchen, als Jesus den Wind stillte auf dem See Genezareth? Wie viele ist das geistliche, unverständlich, selbst wenn du denen erklärst und deutest und so erklärst und so erklärst, sie verstehen es doch nicht. Weil für sie alles schleierhaft, sie haben eine Decke über dem Kopf, verstehst du, oder sie haben ein Brett vorm Kopf, würde man heute sagen. Die Ungläubigen, die verstehen nicht. Du kannst ihnen erklären, so viel du willst. Schau, siehst du nicht die Natur, wie Gott alles so wunderbar gemacht hat? Da muss ein Meister am Werk gewesen sein. Jedes Baby, das geboren wird, verstehst du, ist ein Wunderwerk Gottes. Ja, alles natürlich. Gott ist Natur, verstehst du? Und Gott offenbart sich in der Natur. Aber erklär doch einem Atheisten, das Ewige, das Übernatürliche ist den meisten Menschen schwer nachvollziehbar, nicht ersichtlich. Da soll Gott seine Hand, seine Finger mit im Spiel gehabt haben. Wo ist denn das? Ja. Wir kennen Gott nur aus den Gleichnissen, aus Vergleich. Also das ist schwierig, den modernen Menschen, den aufgeklärten Menschen, der weiß alles und weiß doch nichts. Wenn ich sage, guck mal, heutzutage, Gott ist ein verborgener Gott, in diesem Augenblick, während ich hier spreche, sind Tausende und Abertausende Radio- und Fernsehwellen durch den Raum. Wo sind sie denn? Wenn du keinen Empfänger für das Übernatürliche, für das Übersinnliche hast, du wirst es nicht sehen. Ich habe zu Hause in meiner Garage noch eine Satellitenantenne und wenn ich im Urlaub gefahren bin, irgendwo oben in Norwegen oder sonst irgendwo in den Bergen, wo kein Empfang war, ich konnte meine Satellitenantenne ausstellen und ich konnte über 900 verschiedene Programme finden. Ich muss natürlich einstellen, so ein bisschen, und die Programme, die auf der Welt gesendet werden, aber die meisten Menschen haben keine Antenne für Gott, für die Geheimnisse Gottes, spüre ich nicht, merke ich nichts. Verstehst? Da kannst du mittendrin im Wasser sitzen und wirst nicht nass. Meine Kinder, wir waren in den Hochalpen und wanderten und die haben am Bach gespielt und dann kommt einer meiner Kinder und sagt, Papa, ich habe Gold gefunden. Dieser Stein hat ausgesehen, so richtig vergoldet, weil es so lange im Wasser war, angelaufen schon, wie vergoldet. Papa, ich habe Gold gefunden, einen Goldklumpen. Und dann haben sie gesagt, wir wollen mal sehen, ob das wirklich Gold ist. Dann diesen Stein zerklopft und innen drin war stinktrocken. Verstehst? War aber im Wasser. Und so sind viele Christen in der Gemeinde und sie vernehmen nichts vom Reich Gottes. Die sind in der Kirche, in der Religion, in der Sonntagsschule, wo auch immer, sie vernehmen nichts vom Reich Gottes. Es muss alles offenbart werden. Gott muss sich uns offenbaren. Den Menschen müssen die Augen geöffnet werden. Gott offenbart seine Gedanken uns, und zwar in der Bibel ist Gott schwarz auf weiß offenbart. Gott legt alles auf den Tisch. Aber viele Menschen begreifen es nicht. Geheimnisse Gottes sind geistige Wahrheiten, die nur durch die Offenbarung erkannt werden. Gott offenbart den Seinen, seinen Freunden. Ich denke nur an Abraham. Wie könnte ich dem Abraham was verbergen, als die Engel unterwegs waren nach Sodom? Gott offenbart denen seine Geheimnisse. Und jetzt sage ich ein paar Wahrheiten, du wirst schockiert sein. Denen, die Jesus akzeptieren, denen offenbart Gott seine Wahrheiten. Wenn du Jesus nicht akzeptierst, wirst du Gott nicht verstehen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Ganz einfach. Der sieht Gott, wer er wirklich ist, wer er reell ist. Und Gott ist ganz anders, als was du von der Sonntagsschule über Gott weißt. Gott ist ein grausamer Gott. Entschuldigung, der lässt seinen Sohn kreuzigen. Er ist ein sehr gerechter Gott. Er hasst die Sünde. Das ist Gott. Wenn du Jesus anschaust, lernst du Gott kennen, der alles hergibt, aber der auch alles wieder fordert. Gott offenbart den Seinen seine Geheimnisse, wenn sie den Heiligen Geist haben. Und die meisten Leute haben den Heiligen Geist nicht. Sie sind fromm. Die können nicht Jesus Herr nennen. Denn nur durch den Heiligen Geist kann der Mensch Jesus Herr nennen. Aber erst wenn Jesus dein Herr ist, durch den Heiligen Geist, verstehst du, was Gott ist. Er ist Herr. Er hat das letzte Wort. Ja, er hat mein Leben übernommen. Er kontrolliert mein Leben. Gott offenbart sich durch seine Geheimnisse Menschen, die das Evangelium beachten. Die lesen nicht in den Evangelien. In den Evangelien ist der Plan Gottes klipp und klar offenbart. Die ganzen Gleichnisse sind nicht nur Wundergeschichten vom lieben Heiland, dem süßen Heiland. Nein, das ist der Heilsplan Gottes offenbart. Der verlorene Sohn, eine Geschichte für sich selbst. Jesus hat alles hergelassen, damit er die Welt rette. Und die ganzen Gleichnisse, das sind Geheimnisse. Jesus sprach in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sagen, ihr könnt das Reich Gottes sowieso nicht verstehen. Wenn ich Deutsch rede oder Hebräisch oder Lateinisch oder Griechisch, werde ich das sowieso nicht verstehen. Ich muss in Gleichnissen mit euch reden. Und wir sind von vielen Gleichnissen umgeben. Und jeder hat so ein Geheimnis von Gott. Er weiß, das ist so ähnlich, ich spüre Gott, Gott ist da, Gott und so weiter. Geheimnisse schaffen eine bestimmte Abgrenzung von ich zum du oder zu dir und mir und so weiter. So Geheimnisse begrenzen. Du verstehst nicht, aber da ist ein Geheimnis. Ich habe ein Geheimnis. Hast du nicht ein Geheimnis schon mal gehabt? Eine Beziehung irgendwo und ein Geheimnis? Wer Jesus kennt, sieht Gott, versteht Gott, kennt das Geheimnis, wie Gott den Menschen liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und Nikodemus, das verstehst du nicht? Wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Da musst du nicht lang Theologie studieren. Manche Leute denken, sie müssen zuerst mal ganz groß Theologie studieren, um Gott zu verstehen. Genauso wie manche Menschen, die Psychologie studieren. Die wollen Psychologie studieren, um sich selbst zu verstehen. Nein, schau im Spiegel und da weißt du, wie du aussiehst. Beobachte dein Leben und merkst, wie tollpatschig du manchmal bist. Nur dem Weib. Wer Jesus sieht, der sieht Jesus, er sieht die Geheimnisse Gottes, die dahinter stecken, wie er Mensch wurde. Die Menschwerdung Jesu ist schon ein Wunder für sich selbst. Wie konnte der allmächtige Gott so klein werden, sich so auf so einen kleinen Chip reduzieren? Verstehst du, dass er in diese Welt, in diese Erde, in diese Menschheit hineinpasst? Aber Gott hat sich reduziert, bis er ein Baby geworden ist. Das große Geheimnis Gottes, das Göttliche, das kann nicht jeder begreifen. Selbst wenn er so viel studiert hat. Die Welt vernimmt nichts vom Reich Gottes. Selbst die vollendeten Geheimnisse Gottes. Und es gibt unvollendete Geheimnisse Gottes und es gibt die unvollendete Geheimnisse Gottes. Die vollendeten Geheimnisse Gottes, das wäre Israel. Erklär doch einem Christen, einem frommen Christen, einem evangelikalen Christen heutzutage, Israel, 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 Israel. Und da fimmeln sie nach Israel. Israel hat den Auftrag Gottes erfüllt. Israel war für einen Zweck da, um Jesus auf diese Welt zu bringen. Aber die verstehen das nicht. Diese vollendeten Gleichnisse oder Geheimnisse Gottes, die verstehen nicht. Oder Jesus, die verstehen Jesus nicht. Warum musste Jesus kommen? Oder sie verstehen das Gesetz nicht. Das Gesetz ist auch ein vollendetes Geheimnis Gottes. Jesus wurde ein Fluch für uns, starb am Kreuz und ausrief, es ist vollbracht. Das ist ein Geheimnis. Ich muss nicht mehr gesetzlich werden. Ich muss keinen Sabbat mehr halten. Mir tut's gut, wenn ich den Sabbat halte. Verstehst? Ich brauche einen freien Tag mal zwischendurch. Oder mal Urlaub oder sonst was. Richtige Christen, die haben immer Sabbat. Aber verstehst? Aber so diese Erfüllung des Gesetzes, das Gesetz ist erfüllt. Viele Frommen begreifen nicht die erfüllten Geheimnisse Gottes. Wie wollen sie denn die unvollendeten Geheimnisse Gottes begreifen? Die Entrückung. Wie mag das zugehen? Die Wiederkunft Jesu. Ein unvollendetes Geheimnis ist die Wiederkunft Jesu. Oder die Geheimnis, dass die Gemeinde ist ein Geheimnis. Die Gemeinde, was hat Gott sich vorgehabt? Weil sie Israel nicht verstehen und die Propheten von Israel, die alten, des alttestamentlichen Propheten, die haben nur die Spitzbergen gesehen, wir haben sie nicht gesehen. Nur die Spitzen und die Täler dazwischen haben sie nicht gesehen. Das Geheimnis, was Gott alles noch vorhat und gemacht hat. Oder die unvollendeten Geheimnisse Gottes, die Ewigkeit, das Jenseits, wo sind unsere Lieben? Was sagt Jesus in Matthäus Kapitel 13, Vers 11, und das ist mein Einstieg heute Morgen? Euch, ihr Lieben, sagt Jesus, euch, meine Gemeinde, meine Jünger, meine Schüler, ihr, die mir nachfolgt. Und solange du Jesus nicht nachfolgst, wirst du die Geheimnisse Gottes nicht verstehen, so wahr ich Johannes Matthäus heiße. Da kann in meinem Mund franzig reden, wirst nicht verstehen. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Und dann erzähle die Gleichnisse. Also sogar von diesem vielfältigen Acker. Sie haben das nicht verstanden. Was soll das bedeuten? So simpel, so kinderleicht. Sogar die kinderleichten Botschaften des Evangeliums verstehen die Menschen nicht, wenn sie nicht Jesus nachfolgen. Im Alten Testament war die Gemeinde Jesu ein Geheimnis. Von was spricht er? Da ist etwas dazwischen. Aber ich verstehe nicht, was es ist. Es war die Gemeinde. Und Paulus sagt erst später, Gott hat es mir offenbart, dass ich es euch offenbare. Den Juden war die große Erlösung am Kreuz unbekannt, obwohl das in der Bibel stand, Jesaja 53. Da stand schwarz auf weiß in der Bibel, dass er verachtet war, dass der Messias verworfen wird, dass der Messias abgelehnt wird. Das stand in der Bibel, Jesaja 53. Da liest der Kämmerer so Büchlein, da die Jesaja-Rolle, auf dem Weg nach Hause und nach Äthiopien und ließ und so weiter, musste das nicht passieren und musste das nicht passieren und musste das nicht passieren. Da kommt der Philippus und fragt, verstehst du auch, was du liest? Ja, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann erklärte, das ist schon alles erfüllt. Vollendete Geheimnisse Gottes, Jesaja 53, ist vollendet, da musst du nicht mehr warten, noch eine neue Erklärung. Alles, was die Propheten geweissagt haben im Alten Testament, was auf Jesus bezogen ist, über 180 Prophezeiungen, die sind vollendet, erfüllt, wo er geboren werden sollte und so weiter. Da musst du nicht mehr warten, dass hier Israel noch gesammelt wird. Manche warten auf die Sammlung, große Sammlung Israels, was weiß ich von woher, am Pfingsttag, lies mal Apostelgeschichte, die ersten und zweiten Kapitel, da heißt es, und sie waren alle Völker aus verschiedenen Nationen, 17 verschiedene Sprachen, Sprachgruppen waren vertreten in Jerusalem, damals als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Israel war gesammelt und da haben sie 3000 Leute bekehrt. Da musst du nicht mehr große Wahrheiten warten, dich das nochmals nicht was offenbart. Gottes Geheimnis, und dann denken die Leute, jetzt habe ich was verstanden. Nix hast du verstanden. Du solltest vom Heiligen Geist erkennen. Und dann steigt der Philippus auf den Wagen und erzählt dem, das ist alles schon erfüllt. Und dann kommen sie an eine Wasserpfütze vorbei und dann sagt der Kämmerer, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Weißt du, weil Gott ihm die Augen geöffnet hat. Das ist schon alles vollendet. Gottes Geheimnisse sind schon erfüllt. Du sollst nicht nach Dingen trachten, die du nicht verstehst. Versteh mal die Dinge, die du verstehen kannst. Ganz einfach. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen, heißt es in meiner Bibel, was unsere Erlösung betrifft. Und das ist ein großes Geheimnis, die unsere Erlösung. Was ist meine Erlösung? Ha, gut, dass du fragst. Ja, ich muss mehr und mehr loslassen. Heiligung, meine Heiligung ist meine Erlösung. Und das geht nicht von heute auf morgen. Bei jedem ist es anders. Der eine wird vom Naschen erlöst, der andere wird vom Rauchen erlöst. Und der andere wird vom negativen Reden erlöst. Jeder wird von was anderem erlöst. Denn wir sind woanders, jeder ist woanders gefangen. Irgendwo dem Teufel in die Falle gelaufen. Anfang, ja, die Menschwerdung Jesu bei uns. Wie wird Jesus bei uns reell? Verstehst du? Nicht nur Jesus ist Mensch geworden. Das ist alles passé. Ist vollendete Geheimnisse Gottes. Wie wird Jesus jetzt reell in meinem Leben? Wie bekomme ich mehr und mehr so Jesu-Ähnlichkeit? Wie werde ich Jesus ähnlich? Dass ich so aussehe wie Jesus? Ja. Epheser Kapitel 3. Lies mal den Epheserbrief. Und auf unserer Homepage-Seite habe ich das Bibelstudium, ja, über das Epheserbuch. Der Brief des Paulus an die Epheser. Da steckt so viel drin. Ich kann das nicht alles wiederholen. Aber der Epheserbrief behandelt das Werden des Christen in Christus. Und da heißt es Epheser 3, Vers 5. In dem Geheimnis des Christus, wie sollen da eingeweiht, hineingeführt werden? Die Apostel, denen sind die Augen geöffnet werden. Euch ist gegeben, das Geheimnis zu verstehen. Die Apostel haben mehr gewusst und mehr verstanden als die Propheten. Deshalb sagt Jesus, der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Denn was jetzt kommt, was jetzt nach Jesus und nach der Pfingst, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist viel mehr, als was die alten Propheten im Alten Testament gewusst haben. Jeremia oder Jesaja oder Amos oder Hesekiel. Du hast jetzt den Heiligen Geist. Nicht nur ein paar Leute, ein paar Männchen. Früher haben nur ein paar Könige oder ein paar Gesalbte, ein paar besonders Begnadigte den Heiligen Geist gehabt. Heute jeder Hinz und Kunz kann den Heiligen Geist bekommen. In meiner Bibel heißt es, und Gott wird in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Nicht nur auf die Juden. Auf alles Fleisch. Und da heißt es in Epheser hier weiter, wir kennen das Geheimnis, sagt Paulus, welches vom Zeitalter her von den alten Geschlechtern verborgen war, den ganzen Propheten und so weiter. Und jetzt hat er seinen Heiligen offenbart, das sind die Gläubigen an Jesus Christus, obwohl wir noch gar keine Heiligen sind. Kommst du dir vor als ein Heiliger? Ich noch nicht. Bin noch weit entfernt. Und dennoch, ich bin ein Heiliger, Lob und Dank. Das ist so ein Widerspruch. Das ist ein Geheimnis. Wir sind erlöst und doch noch nicht erlöst. Wir sehen uns nach der Erlösung und halten Ausschau. Jesus, wann kommst du, wann erscheinst du? Wir sind gesegnet, aber dafür ist noch so viel. Wir sind geheilt, aber doch nicht. Denn wir warten auf die Heilung, auf die Befreiung, auf die Erlösung, wo kein Leid, kein Schmerz, keine Geschrei und nichts mehr ist. Das ist ein Geheimnis, mit diesem Widerspruch zu leben. Hier lese ich weiter, Epheser 3. Wir sind jetzt erleuchtet, sagt Paulus. Ja, und jetzt, wir sind erleuchtet und wir verwalten die Geheimnisse Gottes von ewigen Zeiten her, was verborgen war den anderen Generationen. Wir verwalten das und alle Dinge sind zur Ehre Gottes geschaffen und alle Dinge dienen zu unserem besten Lob und Dank. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 7 lese ich, wir reden von der Weisheit in Geheimnissen, verschlüsselt. Das ist diese verborgene Weisheit. Ja, von was spricht er? Der spricht schon eine Stunde. Ja, von was spricht er denn? So, manchmal denken die Leute, wovon redet? Redet er von sich selbst? Redet er von Gott? Redet er von, was weiß ich, Kirche? Diese verborgene Weisheit Gottes, die musst du entdecken. Und dem Demütigen schenken Gott Gnade. Nicht dem Stolzen, ich weiß alles, ich habe studiert. Ihr habt die Weisheit mit Schöpflöffel gefressen. Das bringt nichts. Die verborgene Weisheit, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor Zeiten her, zu seiner Herrlichkeit, Gott hat bestimmt. Und jetzt stellen wir vor, das ist ein Geheimnis. Meine Erwählung ist ein Geheimnis, dass ich kapiert habe, dass es einen Heiland gibt, dass ich den Heiland brauche, dass ich ein Sünder bin, dass wenn ich meine Sünden bekenne, dass ich Sündenvergebung habe. Meine Erwählung ist ein Geheimnis. Dass ich heute vor euch stehe und schon 50 Jahre dem Heiland diene, ist ein Geheimnis. Ich kann nicht erklären, warum. Es gab viel bessere Menschen wie ich, talentiertere Menschen wie ich. Und dennoch hat Gott gerade mich erwählt, dass ich sein Wort predige. Am Anfang habe ich nicht einmal Deutsch gekonnt. Er hat mich erwählt, verstehst du? Das ist verblüffend. Ist ein Geheimnis. Warum? Der wird gläubig und der nicht. Ja. Und Gott hat in jeder Familie ein Lamm, das geschlachtet wird, das Blut dann an der Türpfosten gestrichen wird, damit der Würgeengel an der ganzen Sippe vorbeigeht. Gott hat in jeder Familie ein Lamm und du bist vielleicht das Schäfchen, das Gott gerade dich auserwählt hat. Ich bin mal in Griechenland gewesen, oben da irgendwo auf den Spuren Alexander des Großen und da kommt eine Herde von Schafe vorbei und da ist der Hirte, der sucht sich da ein Schäfchen raus, guckt so ein bisschen so in der Herde rein und nimmt das Schäfchen und bindet um den Hals und zieht ihn raus. Das Schäfchen weiß, ich werde geschlachtet aus der ganzen Menge. Zuerst wollte es nicht, aber dann hat es sich gefügt, weil der Hirte es gemacht hat. Und so ist es, warum hat Gott mich aus der ganzen Herde, aus der ganzen Sippe, aus der ganzen Familie, was weiß ich, meiner Vorfahren und Nachfahren auserwählt, dass ich an Jesus glaube, ist ein Geheimnis, ich kann es nicht erklären. Vorsehung, was ist das? Ein fremdes Wort, darfst du heutzutage gar nicht mehr groß sprechen von der Vorsehung. Unsere Erwählung ist ein Geheimnis. Warum hat Gott gerade den Paulus erwählt, diesen Mörder, Christenmörder. Warum hat er diesen Verfolger der Gemeinde erwählt? Warum hat Gott manchmal ganz komische Menschen erwählt, die nichts taugen oder die furchtbar schlecht sind? Ganoven, Verbrecher. Und zum Paulus sagt der Heiland einmal dem Ananias, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Warum? Wieso? Hat er nicht Petrus gehabt? Wollte er nicht durch Petrus die Kirche bauen? Du bist der Fels, auf dieses Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt erwählt er sich noch den Paulus. War der Petrus zu dumm dazu? Ja, das große Geheimnis ist Jesus. Warum kam Jesus nicht hier in der Schweiz, im schönen grünen Land, so international? Verstehst du? Ja, nicht und nicht in diesem verwelkten Judäa. Warum kam Jesus nicht nach Germanien? Ja, was wäre das gewesen, wenn er nach Germanien gekommen wäre? Aber nein, er kam gerade dort in Kanaan, wo die frechen Buben sind, die ihn ans Kreuz nageln. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1, da heißt es von den Geheimnissen Gottes. Diese Geheimnisse Gottes geht es um unsere Erlösung und dass der Herr uns gerade so erlöst, wie er uns erlöst, indem er uns durch Tiefen führt, nicht immer auf der Halleluja-Höhe, da wo die Rosen blühen, die Tulpen blühen und die Blumen nie verwelken. Nein, er führt uns durch die Wüste. Warum hat Gott Israel durch die Wüste geführt? Der Weg nach Israel, ins gelobte Land, nach Kanaan, wäre viel kürzer gewesen, wenn sie an der Küste marschiert wären. Aber nein, was macht der liebe Gott? Der führt sie gerade runter, ganz tief auf die Insel Sinai, Halbinsel Sinai, ganz tief unten da zu den Sinai-Bergen. Wir denken auch mal, Herr, der Weg zu dir in den Himmel wäre viel kürzer, so, wenn wir so gegangen wären. Aber Gott nimmt keine Abkürzungen. Meistens geht er manchmal so noch sogar tiefer runter, noch tiefer runter, noch tiefer runter. Und dann erst so langsam über die Wüste führte dich ins gelobte Land. Warum? Ja, die vielen Geheimnisse. Und sie bilden eine Einheit. Wenn du genau verstehst, Offenbarung Kapitel 10, Vers 7, da heißt es, das Geheimnis Gottes ist erfüllt. Und das geht um dich und mich, das Geheimnis Gottes. Du bist ein Geheimnis für die Welt, für die Menschen. Die Welt wird dich nicht verstehen. Die sagen blem, blem. Und das reicht. Die werden nicht begreifen, warum du so bist und so bist. Und das kannst du auch nicht erklären, warum du dich so und so benimmst, warum du so und so reagierst. Alle Geheimnisse der Bibel haben immer Bezug auf die Gemeinde, das Zeitalter der Gemeinde. Und wir leben in diesem Zeitalter, ein geheimnisvolles Zeitalter. Die Bibel spricht in Epheser 3, Vers 21, das Zeitalter der Zeitalter. Die Gemeinde, nicht Israel, Gemeinde ist das Zeitalter des Herrn. Ein herrliches Zeitalter. Aber du siehst die Gemeinde, die wird lau und träge. Lies mal nur die Sendschreiben, da kriegst du Gänsehaut. Verstehst du, die erste Liebe verlassen sie. Da haben sie welche Irrlehrer noch aufgenommen. Und was weiß ich, was sie da alles haben. Das ist nur die einzige Gemeinde, ein bisschen anständig ist die Gemeinde in Philadelphia. Deshalb überall weltweit, wenn du pfingstliche, charismatische, freikirchliche Gemeinden kennenlernen musst, dann musst du nur im Telefonbuch Buch gucken, Philadelphia. Die meisten nennen sich Philadelphia. Keine Gemeinde will Laodicea-Gemeinde sein. Oder was weiß ich, Ephesus, die erste Liebe verlassen haben. Aber das ist das herrliche Zeitalter. Gerade durch den Abfall, durch all das Mögliche, wo die Kirche durchgeht. Ich studiere nur die Kirchengeschichte. Und wenn ich die Kirchengeschichte studiere, merke ich, wie viel Schande und wie viel Schmutz wurde da veranstaltet in der gesamten Kirchengeschichte. Und trotzdem bekennt sich der Herr zu seiner Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu lebt immer noch und fühlt sich bester Gesundheit. Weltweit. Vielleicht nicht gerade bei uns in Deutschland. Aber weltweit, wenn ich irgendwo in der dritten Welt bin, dann merke ich, tut die Gemeinde Jesu lebt ganz gesund, sind nicht viele Menschen vielleicht. Ein Gemeindewachstumsexperte hat einmal ein weltweites Studium gemacht. Das sind nicht die großen Gemeinden mit 1000, 700.000 Mitgliedern und so weiter. Die Gemeinde Jesu besteht maximal weltweit aus 28 Leuten. So ein kleiner Kreis, 28 Leute. Und sobald 120 sind, da spalten sie sich. Das ist der Trend dieser Zeit. Das ist die Geschichte, aber das ist das Reich Gottes. Du kleine Herde, es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich Gottes zu geben. Das ist das Geheimnis. Warum ist das so? Und warum sind so viele Gemeinden? Viele Leute verstehen nicht, warum wir so viele Gemeinden sind. Katholiken, Protestanten, Pfingstler, Charismatiker, Baptisten, Methodisten, ach, was weiß ich, Darbisten und was weiß ich, was es noch alles sind. Ich könnte eine ganze Liste aufzählen. Methodisten, ja. Und jede Gemeinde hat einen bestimmten Auftrag, um ihre Umgebung zu erreichen. Die einen erreichen die anderen erreichen jene. Und Gott wollte 12 Stämme in Israel haben. Ein Geheimnis. Warum 12? Hätten auch ein Stamm gereicht. 12 Stämme. Gott wollte, dass das Reich Gottes aus der Vielfalt besteht. Aus vielschichtig und vielseitig ist. Das wollte Gott. Und dann, wenn es um Kampf geht, um den Teufel geht, um die Sünde geht, um das Böse geht, die sollen alle zusammenstehen, wie ein Mann. Und dann sollen sie gegen den Teufel schießen. Das ist, wie Gott vorgehabt hat. Das Geheimnis. Wir müssen dahinter kommen. Was denkt Gott hinter dem Vorhang? In der Kammer. Im Verborgenen. Was denkt er? Was hat er da vor? Ja. Das Zeitalter der Gemeinde ist noch nicht vollendet. Wir sind noch auf dem besten Weg. Und es wird noch bunter werden. Geschwister, macht euch gefasst, es wird noch bunter werden im Reich Gottes. Die Heiligen haben abgenommen. Da denkst du am Schluss, du bist der einzige Heilige noch auf diesem Planeten. Ja, so weit kommen wir noch. Du willst kaum noch Leute finden und so weiter. Und dann sagst du wie dieser Elia, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und dann sagt Gott, halt den Mund. Ich habe noch 7000, die ihre Knie vor dem Götzen Baal nicht gebeugt haben. Aber die sehe ich nicht. Die unterstützen mich nicht. Die beten nicht für mich. Die kämpfen nicht mit mir. Wo sind sie? Und Gott sagt, ich habe noch 7000. Weißt du, was 7 ist eine göttliche Zahl, eine Zahl der Verborgenheit. Und die ganzen Zahlen in der Bibel sind immer verschlüsselt, verborgen. Gott ist ein Mathematiker. Und er hat 7000, die siehst du nicht. Auch in Berlin, die siehst du nicht. Als ich nach Berlin kam, vor über 30 Jahren, habe ich eine Werbeagentur angefragt. Ich möchte Christen anschreiben und einladen zur Gemeindegründung in Berlin. Und dann habe ich die Antwort bekommen, ja, aber hier gibt es wenig Christen. Also wiedergeborene Christen, die an Jesus glauben, also die ja, in eine Gemeinde gehen. Ich habe eine Adresse von etwa 2500 Leuten bekommen. Mehr Christen gibt, damals West-Berlin, mehr Christen gibt es nicht. Ich habe gesagt, es gibt doch nicht eine Millionenstadt und es gibt nicht mehr Christen wie 2,5 tausend, also 2.500. Und wir haben dann mal gemeinsam mal eine Veranstaltung gemacht in der Max-Schmeling-Halle. Und da war irgendwas Besonderes, ich weiß jetzt nicht mehr genau, da sollen alle Gemeinden ihren Gottesdienst ausfallen lassen und wir legen die Gottesdienste zusammen in dieser Max-Schmeling-Halle. Und man hat die Leute eingeladen und sie haben nicht einmal 3000 Leute aus Ost und West zusammengebracht. Ja. Und die meisten Leute kamen dann von Dresden noch und was weiß ich, von rund um Berlin. Aber die Berliner, aber Gott weiß, wer diese Leute sind. Da halte ich mal eine Beerdigung aus der Krumme Straße hier in aus Wilmersdorf. Und die Leute wollen einen Pastor haben. Und dann als ich dann die Leute besuche, bin ich erstaunt. Und ich merke, diese Leute sind gläubig, die lesen die Bibel und so weiter. Und die haben sogar Pfingstjubel. Und die Frau zeigt, das war das Buch meines Mannes. Wir haben zusammen gemeinsam gesungen und gebetet und Lieder gesungen. Ich habe gesagt, aber wo ist euer Pastor? Ja, wir sind gemeindegeschädigt. Wir haben schon lang keine Gemeinde. Und so gibt es in Deutschland zurzeit so viele Gemeindegeschädigte. So viele Gemeindegeschädigte. Die glauben an Jesus. Die beten Mann und Frau zusammen. Und dann haben sie mir noch erzählt, wir feiern jeden Tag fast zusammen. Abendmahl mit meinem, wir haben mit meinem Mann Abendmahl zusammen gefeiert. Verstehst du, wir haben keine Gemeinde. Aber sie haben Gemeinschaft mit Gott. Geschwister, und das ist, worauf es ankommt. Du musst nicht unbedingt in eine Organisation drin stecken, um Kind Gottes zu sein, um in den Himmel zu kommen. Meistens wirst du in den Organisationen verheizt, in aller Liebe. Du bist verheizt. Ich kenne solche Gemeinden, die nützen einen aus, saugen das Letzte aus einem raus. Und deshalb ist mir so wichtig, finde Jesus, lerne das Geheimnis der Gemeinde kennen. Und die zerstreuten Christen hin und her, die zerstreuten Christen, sie haben das Evangelium weitergetragen. Sie haben das Evangelium verbreitet. Der eine ist da, der andere dort, der andere und so weiter. Und sie plauderten an allen Orten und Ecken von Jesus. Und der Herr wirkte mit folgenden Zeichen. Das ist, worauf es ankommt. Und dann hat mir die Schwester erzählt, wir haben so viel mit dem Heiland erlebt. Toll. Aber wir waren in keiner Gemeinde. Ja, wenn es mal eine Konferenz war, da sind wir dort und dort mal hingegangen und so weiter. Aber wir wollten Jesus für uns leben. Und in der Bibel heißt es, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da müssen keine 2000 sein. Das ist das Gemeindezeitalter. Viele verstehen das nicht. Viele denken nur, eine große Organisation, eine Kathedrale muss es sein. Dann ist der Herr da, die Herrlichkeit Gottes da. Das Gemeindezeitalter hat angefangen mit Palmsonntag, Jesu Einzug in Jerusalem. Und es endet dieses Gemeindezeitalter mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und er wird auf den Wolken des Himmels kommen. Und die Gemeinde Jesu wird entrückt werden. Das wird der Höhepunkt sein für die Gläubigen. Dann beginnt ein neues Zeitalter, eine neue Epoche, eine neue Geschichte. Und deshalb sind die Geheimnisse Gottes, die Erlösung und so weiter, ein wesentlicher Teil des Evangeliums. Und deshalb sagt Jesus, das Himmelreich ist gleich törichten Jungfrauen, das Himmelreich ist gleich und so weiter, wo der eine ein hochzeitliches Kleid machte und für die Gäste ein hochzeitliches Kleid machte und dann da kam der eine mit seinem maßgeschneidertem Anzug. Das Zeitalter der Gemeinde ist, in der Gemeinde gibt es törichte und kluge Jungfrauen. Das ist, aus dem besteht das Reich Gottes. Und du kannst durchgehen in alle Gemeinden und du wirst feststellen, das sind kluge und das sind törichte. Der Herr kennt sie. Und es wird sich herausstellen, ob einer Öl hat oder nicht Öl hat, wenn Jesus wiederkommt. Wenn der Bräutigam kommt und die Herolde nachts schreien und so weiter. Der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Epheser Kapitel 6, Vers 19. Paulus betet hier für die Gläubigen und er betet für sie und sagt, ja, ich bete, damit Gott zur rechten Zeit euch das rechte Wort gibt und dass Gott mir das rechte Wort gibt, dass ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkündigen kann. Betet für mich, schreibt Paulus, betet auch für mich. Ihr dürft auch für mich beten, für die Berliner Predigten, dass wir so viel wie möglich noch rüberbringen, dass Gott mir Gnade schenkt, dass ich noch dies und jenes sagen kann, was gesagt werden muss, bevor Jesus wiederkommt. Und damit viele die Predigten hören. Peter hat mir heute Morgen erzählt, dass wir 1400 Leute haben uns gestern die Predigten gehört, vom Vortag und so weiter. Ich finde es toll. Und ich möchte nicht nur, dass die Leute die Predigten hören, sondern dass auch was hängen bleibt. Das ist mir ein großes Anliegen, dass man was hängen bleibt. Natürlich gibt es auch so Schlaumeier. Ich habe über die Vergebung gepredigt und ich habe gesagt, wir sollen 500 Mal am Tag vergeben. Das hat Jesus gesagt. 70 mal 7 mal 7, verstehst du? Und ich habe nur einfach abgerundet. Und da schreibt jemand, ja, du hast dich verrechnet, nicht so und so weiter. Ich habe einfach nur aufgerundet. Ich habe gesagt, liebe Schwester, du bist eine Erbsenzählerin. Weißt du, bei Jesus hat alles aufgerundet. Verstehst du, nicht nur so kleinkariert, 500 Mal. Eigentlich müssen wir 1000 Mal am Tag vergeben. Geschwister, 1000 Mal am Tag vergeben. Und wir werden nicht fertig. Und wir werden auch nicht fertig mit der Evangelisation, mit der Mission, bis Jesus wiederkommt. Wir werden mit den Städten Judäas schon, das ist so ein kleiner Kiez da, verstehst du, nicht größer als Schleswig-Holstein. Und ihr werdet nicht fertig mit den Städten Judäas, bis dass ich wiederkomme. Auch wieder so ein Geheimnis. Immer wieder wird frisch gepflügt, wird frisch gesät, wird frisch geerntet. Betet, dass das Wort Gottes, dieses Geheimnis verkündigt wird. Und ich versuche, durch die Gnade Gottes, das, was Gott mir offenbart hat, ein Stück weiterzugeben, was ich in den letzten 50 Jahren gelernt habe. Ich habe genug Lehrgeld bezahlt in meinem Leben. Verstehst du? Ja, ich bin froh, dass ich aus anderen Fehlern gelernt habe, von anderen Leuten. Denn so viele Fehler kann man gar nicht machen, was man lernen sollte. Und wir lernen nur aus den Fehlern. Auch das ist ein Geheimnis. Warum lernen wir nicht aus den Predigten? Warum lernt man aus den Fehlern? Aus den Fehlern, die wir machen, die uns passieren. Der Ausrutscher, verstehst du? Oder da, wo wir unsere Finger verbrennen. Ich versuche, mein Lehrgeld wieder wettzumachen, das wieder reinkommt. Ja, dass mein Lehrgeld sich ausgezahlt hat, dass ich nicht umsonst gelernt habe. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, denn das Geheimnis, das ihnen mit dem Glauben anvertraut wurde, können sie nur mit einem reinen Gewissen bewahren oder mit einem reinen Gewissen empfangen. Du brauchst reines Herz. Nur die, die reines Herz haben, die werden Gott schauen. Nur mit einem reinen Gewissen. Und die meisten Leute haben kein reines Gewissen, die sind falsch motiviert. Die wollen Mann kennenlernen, die wollen Frau kennenlernen, die wollen Geld machen, die wollen Erfolg haben oder die wollen gesund werden. Das reine Herz. Weißt du, wir brauchen das Herrn reine Herz, sonst werden wir Gott nicht sehen. Als der Herr Gagarin mal in die Luft mal gesprungen ist und in den Weltraum mal einen kurzen Flohhopfer gemacht hat, da kommt er runter und die Lehrerin der Schule ist in die Geschichte eingegangen, da fragt eine Lehrerin, Kinder, schaut her, unser Genosse Gagarin war im Weltraum und hat Gott nicht gesehen. Und dann meldet sich ein kleines Mädel da hinten aus der Sonntagsschule, die in der christlichen Sonntagsschule geht und sagt, Genossin, hat der Gagarin ein reines Herz gehabt? Denn in unserer Bibel steht, denn nur die schauen Gott, die reines Herzen sind. Du kannst bis zum Jupiter fliegen und sogar die Milchstraße verlassen, du wirst Gott nicht sehen. Gott sieht man nur mit dem reinen Herzen. Ein Geheimnis. Da musst du gar nicht weit gehen. Musst nur in den Keller gehen und in der Grube liegen. Und du wirst Gott kennenlernen. In deiner Grube. Egal wo, im Gefängnis, im Krankenhaus. Dort lernst du Gott kennen und nicht auf der Milchstraße irgendwo zwischen den Planeten. Die Bekehrten müssen die Geheimnisse Gottes, den christlichen Glauben zuerst mal hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, deshalb predigen wir und predigen wir und predigen wir und hören nicht auf zu predigen. Der christliche Glaube kommt aus dem, was man hört. Und dann der Heilige Geist überzeugt den Menschen, der Heilige Geist lehrt sie auf. Und dann musst du selber vertiefen, das alles nachgraben und so weiter, verinnerlichen. Die Welt muss diese göttlichen Geheimnisse erfahren zuerst einmal, dass es sowas gibt. Und dann stehst du manchmal auf der Leitung, stehst manchmal in der Warteschleife oder sitzt auf der Wartebank. Herr, was soll das? Was soll das? Wie lange muss ich warten? Und du musst warten, bis Gott uns die Augen öffnet, bis es soweit ist, bis wir es verstehen. Ich denke nur, die Jungfrauen dort, die 10 Jungfrauen, sie gehen alle dem Bräutigam entgegen. Die einen machen das, die bereiten ihre Lampen zu und kaufen Öl ein, und die anderen, die schlafen. Oh, wir genießen die Herrlichkeit des Herrn. Unser Bräutigam ist ein so hübscher Kerl. Und die verpennen. Als es dann soweit war, stehen sie vor verschlossenen Türen. Die lieben Jungfrauen, alle zehn waren wiedergeboren meines Erachtens. Und sie alle wurden schläfrig und sie alle sind müde geworden. Das Geheimnis regt sich. Das Geheimnis Gottes regt sich. Jesus steht vor der Tür, hat die Türklinke in der Hand, ihr Lieben. Er wird bald kommen. Die Zeichen stehen auf Sturm. Und wenn ich so die Welt betrachte, die Geschichte betrachte, die Wirtschaft betrachte, alles, was sich so passiert in dieser Welt, wir sind in der Endzeit. Umweltverschmutzung. Da wollen sie das Klima groß retten. Da wollen sie, was weiß ich alles. Die Welt merkt, wie es geht bergab, mehr und mehr mit uns. Und mit der Welt geht's bergab. Alle Ressourcen sind verbraucht. Mehr oder weniger. Die Welt ist überbevölkert. Die werden mit der Krankheit nicht mehr fertig. Nicht mal mit so einem Schnupfen. Verstehst du? Influenza. Bei der Influenza sterben viel mehr Leute. Letztes Jahr sind 25.000 Leute in Deutschland allein gestorben an der Grippe, angeblichen Grippe. Versteht? Wenn jetzt ein paar Hanseln sterben, dann macht man gleich Weltuntergang. In aller Liebe. Verstehst? Was sind 150 Leute, wenn die sterben? 25.000 Leute sind letztes Jahr gestorben an der Influenza. Ja. Und du siehst, die Menschen verzagen aus Angst. Aus Angst. Aus Angst. Was soll das werden? Was kommt auf uns zu? In Italien, gerade Mailand und diese Gegend da, Venedig, bis dahin, da darfst du erst Weihnachten wieder verreisen, darfst das Land verlassen, verstehst? Die Kinder dürfen nicht mehr in die Schule gehen, erst nach Ostern, das ist erst im April, verstehst? Erst nach Ostern dürfen sie das alles, die Museen, kein Kino, kein Theater mehr. Die Stadien sind leer und da muss man vor leeren Stadien spielen. Alles nur Panikmacherei. Alles nur Panikmacherei in aller Liebe. Versteht? Uns kann nichts passieren. Uns kann nichts passieren. So redet der Gesundheitsminister so fromm. Uns kann nichts passieren. Und was ist dann passiert? Ein paar Wochen später ist die Katastrophe da. Versteht? Und das ist nämlich die Endzeit. Sie werden sagen, Friede, Friede, keine Gefahr. Ach, Leute, bei uns ist alles Sicherheit. Jetzt geht die Wirtschaft bergab. Pass auf, was da noch kommt. Es gibt bald keine Tabletten mehr. Die werden alle in China produziert, weil es dort günstiger war. Verstehst du? Es gibt das nicht mehr und es gibt das nicht mehr. Die Ersatzteile nicht. Verstehst du? Diese ganze Globalisierung bricht zusammen. Das, was in Offenbarung 18 steht. Und die Kaufleute weinten, unsere Wirtschaft. Bitte hilft uns, Kurzarbeit. Ja, das ist es. Wir sind mittendrin in einer verrückten Welt, in einer verdorbenen Welt, in einer untergehenden Welt. Weißt du, dann nützt es. Weißt du, dann nützt kein Großputz mehr auf der Titanic. Die Titanic ist dahin gegeben. Das ganze Titanentum. Ein Geheimnis. In der Bibel steht nicht nur das Geheimnis Gottes, sondern auch das Geheimnis des Bösen. Auch das regt sich. Die Leute verstehen oft nicht. Geheimnis, doch mich geht es nicht an. Der Antichrist, die Intelligenz, die Computer, verstehst, wir kommen in einer Zeit, ist schon verboten, jetzt in manchen Gegenden ist es verboten, mit Bargeld zu bezahlen. Verstehst du? Das Geld muss erstmal desinfiziert werden. Du könntest ja angesteckt werden. Und dieser bargeldlose Geldverkehr, das wird kommen, das ist im Großen kommen, alles wird vorbereitet, aber wir schlafen, so wie diese törichten Jungfrauen. Ach, wir haben noch so viel Zeit, unser Herr kommt noch lange nicht. Oder? Ich muss nicht extra noch was machen. Das Geheimnis des Bösen, des Gesetzlosen steht in der Bibel, das Geheimnis des Gesetzlosen, studiere nur die Bibel. 1. Korinther 15, Vers 51 lese ich. Und in der Bibel heißt es, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, wird Jesus wiederkommen. Wenn der letzte Heide in Hinterdupfen sich bekehrt, wird Jesus kommen. Pass auf, und ich weiß nicht, wann das ist. Das könnte gerade jetzt sein, während ich hier stehe und predige. Dass der letzte sich bekehrt. Da muss man sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und schon ertönt die Posaune. Und dann passiert das große Geheimnis der Verwandlung. Plötzlich, so wie im Korinther 15, 51, ich möchte euch ein Geheimnis sagen, sagt Paulus, euch ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, Gott sei Dank. Aber Gott wird uns alle verwandeln. Wir werden nicht alle sterben. Da wird ganz plötzlich etwas geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune Gottes erschallt, beim Ton der letzten Posaune. Auf ihr Zeichen hin werden die Toten aufweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper. Und wir, die wir leben, werden verwandelt und bist weg. Verstehst? Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Plötzlich bist du weg. Wo ist mein Nachbar geblieben? Wo ist mein Nachbar geblieben? Ist ein Geheimnis. Entrückung ist ein Geheimnis. Zwei werden auf der Mühle mahlen und der eine wird angenommen werden und der andere nicht. Zwei werden auf den Weg gehen. Wo ist mein Begleiter? Wo ist mein Partner? Wo ist mein Nachbar? Verstehst? Zwei werden in einem Bett liegen. Verstehst? Und plötzlich ist die andere Seite weg. Der ist gar nicht im Bett gelegen. Verstehst? Das ist ein Geheimnis. Wie wird es passieren? Ich kann das nicht erklären. Gott ist ein großer Techniker. Die Technik kann schon einiges. Und Gott ist noch viel weiter. Gott hat schon alles gehabt, bevor der Mensch das erfunden und entdeckt hat. Ob jetzt Computer ist oder egal was. Auf ein Zeichen hin. Gott gibt nur das Zeichen und es passiert. Unmittelbar vor der Entrückung der Gemeinde Jesu werden die, die im Glauben gestorben werden, einen unverweslichen Körper bekommen und werden auferstehen. Wie mag das geschehen? Gott weiß, wo jeder Einzelne liegt. Er kennt jede DNA von jedem Einzelnen. Und da kommen sie zusammen, Knochen zu Knochen, Nerv zu Nerv, Fleisch zu Fleisch. Sogar die Haare sind gezählt auf unserem Haupt, Lob und Dank. Und das ist die Gemeinde Jesu. Und dann, ja, schon abgeschrieben, schon vergessen. Und dann werden die Gläubigen plötzlich verwandelt, überkleidet. Natürlich ist die Frage, was ist besser, sterben oder verwandelt werden? Die meisten möchten verwandelt werden. Aber ich sage, das ist viel gefährlich. Du kannst nicht mal auf Wiedersehen sagen deinem Nachbar oder Nachbarin oder deinem Mann, deiner Frau. Epheser 1, Vers 9. Und ich empfehle immer noch, studiert den Brief an die Epheser, was wir in unserer Bibelschule haben, in unserem Bibelstudium haben. Da steckt so viel drin. Das ist so wichtig. Epheserbrief, das ist Gemeinde, da bist du, da bin ich mit involviert. Und er hat uns mit Weisheit erfüllt, heißt es hier, Epheser 1, Vers 9, und uns seinen Willen erkennen lassen. Ja, ist das der Fall? Hast du den Willen Gottes für dein persönliches Leben erkannt? Weißt du, was der liebe Gott von dir will? Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er es uns gezeigt. Was hat er dir gezeigt? Durch Christus verwirklicht er in ihn so, dass es erfüllt all das, was er sich vorgenommen hat. Und so soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde und so weiter und unter der Erde auch noch unter der Herrschaft Christus kommen. Alles, was da war, alles soll Christus beherrschen. Ein Wunder ist die Zukunft. Wir gehen einer wunderbaren Zeit entgegen, nicht einer schrecklichen Zeit. Da wird alles verwandelt. Das Vergängliche wird anziehen, die Unvergänglichkeit. Und meine Frage ist, bin ich bereit, wenn das Geheimnis seines Willens anfängt, sich zu verwirklichen? Und das wird bald passieren, Geschwister. Der Ton der Posaune kann bald passieren. Alle Zeichen der Zeit, wenn ich die Zeichen der Bibel studiere, und ich habe mir Mühe gemacht, und ich möchte wissen, wie spät es ist an der Welt nur Gottes, wenn ich das studiere, das nächste große Ereignis ist die Entrückung der Gemeinde Jesu. Nicht der Abfall, der ist schon voll im Gange. Die Kirchen sind leer. Der Glaube hat abgenommen. Die Not nimmt zu und zu. Die Ungerechtigkeit nimmt in dieser Welt so massiv zu. Da gibt es keine Gerechtigkeit mehr. Glaubt doch nicht an den Schmarrn, an Gerechtigkeit. Wir haben so viel Zeit verplempert. Ich bin in Weinsberg, eine Nervenklinik, und da will ich jemanden besuchen. Jemand war dort, den ich aufsuchen wollte. Dann steht ein Mann bei mir und dann sagt er, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Dann sage ich, wie spät es ist. Dann gehe ich zur Rezeption, der kannte schon den Weg, der ist mir vorgelaufen, steht er da, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Habe mir nichts gedacht, habe ich auch gesagt, wie spät es ist. Und dann, als ich rauskomme, steht er immer noch da, der gute Junge. Und dann sagt, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Dann sage ich, wie spät es ist. Ich wusste schon, wenn ich schon vor mir habe, sage ich so und so. Und dann sagt er, guter Mann, es wird immer später. Guter Mann, das werde ich nie vergessen. Guter Mann, es wird immer später. Und so ist es. Manchmal brauchen wir dumme Leute, naive Leute, einfältige Leute, geisteskranke Leute, die uns die Wahrheit sagen. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Mensch, es wird immer später. Guter Mann, es wird immer später. Und genau so ist es. Es ist später, als du dich bekehrt hast. Es ist später, als du getauft wurdest. Es ist später, als du zum Glauben gekommen bist. Es ist später, als wir uns kennengelernt haben. Es wird immer später. Und bald ist es zu spät. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und es ist ein Geheimnis. Jesus hat nicht gewusst, wann der Vater ihn schicken wird in diese Welt. Er sagt, Tag und Stunde weiß niemand. Und deshalb, wenn dir jemand sagt, ich kann dir genau sagen, wann Jesus wiederkommt, der ist ein Lügner. Der kann das nicht sagen. Da gibt es Aposteln, die neuapostolische Kirche, die sagt, damals haben sie noch ihren Bischof gehabt, und der hieß auch Bischof, der Stammapostel. Und dann haben sie gesagt, und der hat verkündigt, selbst wenn das Flugzeug abstürzt, bevor das Flugzeug die Erde erreicht, ist Jesus wiedergekommen, hat die Entrückung stattgefunden. Glaubt doch nicht dem Schmarrn, in den 60er Jahren ist er gestorben und die Welt und die ganze neuapostolische Kirche war erschüttert. Jesus ist nicht gekommen. Glaubt doch nicht, dass Jesus, dass Gott die Entrückung, die Wiederkunft Jesu an irgendeinen Menschen bindet, an mich, an irgendjemand anders, an irgendeinen Propheten. Vergiss es. Nicht einmal Jesus weiß, wann er wiederkommen wird oder wiederkommen soll. Allein der Vater im Himmel, ein Geheimnis. Und damit muss man warten, bis der Letzte zum Glauben kommt. Bis der Letzte vom Heiligen Geist ins Reich Gottes transportiert wird. Tag und Stunde weiß niemand. Jesus kommt wie ein Dieb. Hast du schon erlebt, dass sich ein Dieb anmeldet? Dass er dir eine Mail schickt, einen Anruf auf dem AB spricht und sagt, dann und dann werde ich kommen und bei dir alles ausräumen? Das wird kein Dieb machen. Glaub doch das nicht. Ja, er kommt, wenn man ihn nicht erwartet. Er kommt, wenn man sich in Sicherheit wiegt. Ich habe Levi Petrus bei mir in der Gemeinde gehabt, einen großen Pastor aus der Stockholmer Philadelphia-Gemeinde. Und hat bei uns etwas gepredigt. Das habe ich gemerkt. Ich habe vieles nicht mehr gemerkt, was so die Leute gepredigt haben. Aber manches habe ich gemerkt. Dann sagt er, in den 50er Jahren, ich war Pastor der Philadelphia-Gemeinde mit etwa 6.000, 7.000 Leute in Stockholm, in der Baptistengemeinde, und wir haben eine Konferenz gehabt. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Überall waren transparente Plakate aufgeklebt, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Warum? Israel ist wieder auf die Plattform getreten. Israel, und zwar die Zeichen Gottes in der Welt nur, der Erlösung und dergleichen. Und wir haben alle gesprochen, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Und dann während der Konferenz, während reife Pastoren, Brüder, Referate gehalten haben über die Wiederkunft Jesu, steht ein junger Pastor auf und sagt, ich habe ein Wort vom Herrn bekommen. Und geht nach vorne und Levi Petrus war der Leiter, der Moderator dieser Veranstaltung. Und das hat er jetzt so erzählt bei uns in Stuttgart damals. Und dann sagt die Geschwister, es tut mir leid, der Herr kommt nicht bald. Der Herr kommt nicht jetzt. Und der liebe Petrus hat gesagt, ich wäre am liebsten aufgestanden, hätte ihn runtergezogen von dem Pult, von der Kanzel. Ich habe mich geärgert, dass ich ihm das Wort gegeben habe. Der Herr kommt nicht so schnell. Und dann hat er gesagt, und ich habe dem Bruder gesagt, und begründe, warum wird der Herr nicht so bald kommen? Und dann hat er die Stelle hier zitiert. Der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, wenn keiner mehr über die Wiederkunft Jesu redet. Höchstens zu Advent, verstehst du? Wenn keiner mehr an die Wiederkunft Jesu denkt, wenn keiner sich mehr auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet, dann wird der Herr kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Und guck mal, seit 1950 bis heute ist der Herr noch nicht gekommen. Das war alles nur Bluff, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Nein, der Herr ist schon gekommen, Lob und Dank. Der Herr ist in seiner Gemeinde, wo zwei oder drei sind. Der Herr wohnt in unserem Herzen. Und der Herr kommt bald ist nichts anderes als ein seelsorgerlicher Ruf. Christen, macht euch bereit. Es kann jeden Augenblick sein. Und sterben müssen wir alle. Nur nebenbei. Das habe ich gemerkt. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Epheser 5, Vers 32. Das ist ein großes Geheimnis. Und er spricht hier von Mann und Frau, der Apostel Paulus, alles nur Bilder, Gleichnisse. Und sagt, ich deute dieses Wort auf die Vollendung und die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde, Mann und Frau. Er kommt, seine Braut abzuholen, die für ihn da ist, die ihn liebt, die für ihn lebt, die auf ihn wartet. Der Herr kommt, die abzuholen, die auf ihn warten, Wartest du auf Jesus? Naja, mein Herr kommt bald, so noch lange nicht. Kolosser Kapitel 1, Vers 25 und 26. Gott hat mir aufgetragen und mir auch in seiner Gemeinde zu dienen und ja, seine Botschaft zu verkündigen, ohne Abstriche. Geschwister, mir liegt so auf dem Herzen, die Botschaft Christi ohne Abstriche zu verkündigen. Alles, was er uns befohlen hat. Lehret alles, was ich euch befohlen habe, hat Jesus gesagt. Und das möchte ich tun, so gut ich kann. Manchmal schaffe ich es nicht. Und da heißt es weiter hier in Kolosser 1, ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war, ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt wird. Und euch ist diese Botschaft ohne Abstriche verkündigt worden. Euch. Die Gemeinde hier, die meine Predigten hören, kann sich nicht entschuldigen. Postum, Matthäus, du hast was unterschlagen. Du hast was ausgelassen. Ich weiß. Ich predige viermal in der Woche und versuche, eine in sich abgerundete Predigt zu bringen. Euch ist das Geheimnis, schreibt Paulus an Timotheus, 1. Timotheus 3, Vers 6. Euch ist das Geheimnis der Gottseligkeit, das große und einzigartige Geheimnis Gottes weitergegeben worden. Jesus kam in diese Welt. Und das ist das Geheimnis Gottes und die Geheimnisse Gottes. Und die wollen wir entdecken, auf diese Entdeckungsreise gehen, heute Morgen ganz kurz. Und der Geist Gottes bestätigt seine Würde. Der Herr ist da. Der Herr ist gekommen. Der Herr war da. Er wandelte unter uns. Und dann haben wir in der Offenbarung dieses wunderbare Bild. Jesus unter den sieben Leuchtern. Das sind die sieben Gemeinden. Die Vollzahl der Gemeinden. Ja, jede Gemeinde ist ein Leuchter. Auf seine Art, in seiner Ecke. Und da wandelt Jesus dazwischen. Jesus ist unter uns, unter den Gläubigen. Auch wenn es nur zwei, drei sind. Und da heißt es hier in Kolosser, in 1. Timotheus 3, Vers 16, er wurde gesehen von den Engeln, wurde versucht sogar vom Teufel, und er wurde gepredigt von den Völkern der Erde. Und heutzutage ist Jesus der ganzen Welt gepredigt worden. Lies mal Matthäus 24, wann wird das Ende kommen? Und eines der Zeichen sind nicht Kriege und nicht Seuchen und nicht Hungersnot und nicht das und das, sondern das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt, damit niemand sagen kann, ich habe nichts gewusst von Jesus. Überall, wo Coca-Cola und Jeans gibt, dort gibt's auch, haben die Menschen auch von Jesus was gehört. Bis in Hinterdupfing, bis irgendwo im Dschungel in Vietnam, im Kongo oder im Amazonasgebiet, die Leute haben gehört, die Bibel ist in fast allen Sprachen schon übersetzt worden, zumindest Bibelteile. Er wurde gepredigt den Völkern, in aller Welt geglaubt, gut und schlecht, ist egal. Und er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit, das ist Jesus, verbreitet. Überall ist Jesus schon bekannt durch die Kirchen. Jeden Tag, wenn du irgendwo am Sonntag, ganz besonders am Sonntag, wenn du durch die Stadt läufst, auf dem Dorf vielleicht noch viel mehr wie hier in der Stadt, hier haben wir mehr Heiden. Ja, um 1900 hat es in Berlin die ersten 13.000 Heiden gegeben. Die nannten sich heidnische Gemeinde. Ja, und bis heute gibt es die Freimaurer und Freidenker, Heiden. Ja, aber du kannst die Glocken hören. Und jeder Glockenklang ist ein Ruf, komm her, komm her, komm heim. Durch die Glocken wurde früher die Zeit angesagt. Jetzt ist Mittagszeit, Mittagsgebet, Abendgebet, welches Gebet auch immer. Er wurde aufgenommen in der Gottes Herrlichkeit. Jesus ist für uns die große Offenbarung Gottes, ihr Lieben. Nur Gott kann uns die Augen öffnen. Nur wir können Gott erkennen. Und diese Offenbarung, nur Gott kann uns zeigen, als ewiger Vater, ich bin's, der Erste und der Letzte. Er zeigt uns seinen Sohn, gibt uns seinen Geist. Und wir haben es erkannt und wir haben es geglaubt und gesehen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Fleisch und Blut, lieber Petrus, haben das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Nach 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7. Da gibt es noch das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das regt sich jetzt schon. Seit den Tagen der Apostel gibt es das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, des Antichristen, der Opposition, des Abfalls. Weißt du, in der Endzeit wächst alles zu Reife. Da geht die Saat Gottes auf und da geht auch die Saat Satans auf. Und es reift alles. Auch das Böse muss ausreifen. Und so viel Böses kannst du gar nicht mehr verkraften, was von Hollywood und sonst noch wo kommt. Verstehst du, die ganzen Gotteslästerungen. Die Saat Satans geht auf. Und haben wir nicht guten Samen gestreut? Haben wir Christen nicht gut gearbeitet? Doch, als der Bauer schlief, ging der Feind rum und hat bösen Samen ausgestreut. Das Böse entfaltet sich genauso und muss lauter Gnade Gottes auch ausreifen. Das Böse muss auch ausreifen. Bis zum Kommen Jesu. Und die Bibel spricht von dem Geheimnis von Babylon, Offenbarung 17. Das Geheimnis des Tieres, Offenbarung 17 weiter. Euch ist es gegeben, ihr Lieben, das Geheimnis zu verstehen. Wer dieses Geheimnis begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Schon allein in Offenbarung 13. Die Zahl eines Tieres ist 666. Verstehst? Und da heißt es, wer Verstand hat, da brauchst du nicht einmal den Heiligen Geist, da musst du nur Verstand haben. Wer Verstand hat, der versteht es, dass es eine Zahl des Menschen ist. Und doch gibt es so wenig Verständnis. Und doch so wenig kapieren. Die merken das nicht. Auf dein Rezept, wenn du ein Rezept holst, vielleicht warst du jetzt letzte Woche beim Arzt, hol dein Rezept und auf dein Rezept steht unten 666H. Verstehst? Und du, ich habe nachgefragt, ich habe mal an der Ärztekammer geschrieben, was soll das? Die sagen, wir wissen nicht, das ist nach dem Krieg eingeführt worden. Keine Ahnung. Auf dein Rezept, wenn du zum Apotheker gehst, was du einlösen willst, da steht 666. Ja. Und wir sind schon so weit. Keiner weiß es. Die Ärzte wissen es nicht. Die Ärztekammer weiß es nicht. Weiß es niemand. Der Teufel weiß es. Wer die Menschen reinlegen soll. Wer sie kaufen kann. Ja. Deshalb rede ich in Gleichnissen, sagt Jesus. Denn die Menschen sehen, was ich tue, und sie sehen es doch nicht. Sie hören, was ich sage, und sie hören es doch nicht und begreifen es nicht. Im Volk Gottes sieht es genauso gut aus. Sie verstehen es nicht. Sie hören es. Ach, das hat er für den Max gesagt, das hat er für den Karl gesagt, das hat er für die Marie gesagt, aber nicht für mich. Verstehst du? Wir hören immer für andere, aber nicht für uns. Wenn Gott redet, wenn Gott das Wort verkündigt wird, ist immer für mich selbst. Ich bin getroffen und ich bin angesprochen. Begreife, was in der unsichtbaren Welt los ist. Verstehe die Gleichnisse Gottes, erkenne die Zeichen der Zeit, erkenne, wie spät es ist und dass es immer später wird. Und alles, was wir brauchen, laut 1. Korinther Kapitel 2, Vers 7 bis 10, ist uns gegeben von Gott. Alles, was wir brauchen, ist es da, schwarz auf weiß. Durch seinen Geist offenbart er uns, gibt uns Einblicke und durch die Predigt wird es verkündigt, gepredigt den Völkern. Aber die verstehen es nicht. Die haben ein Brett vom Kopf. Ja, die einen sagen, ja, das ist wunderbar, wir wollen noch mehr hören. Aber sei froh, dass du das, was du hörst. Also ich bin froh. Zu einem Prediger kam mal einmal ein junger Mann und sagte, was machst du, wenn du schwierige Bibelstellen hast? Dann sagt er gar nichts. Ich bin froh, wenn ich die verstehe, die und tue, was ich verstehe. Und ich lasse die anderen liegen, wie beim Fisch essen. Ich lasse die Gräten liegen. So, die Geheimnisse sind da. Diese verborgene Weisheit Gottes. Von der göttlichen Verordnung hier seit ewigen Zeiten. Du bist erwählt von ewigen Zeiten. Wie ein Arzt, ja, der ein Rezept schreibt. Gott hat uns verordnet, ja, das und das und das ist für dich und für dein Leben. Du musst nur noch einlösen, das Rezept. Verordnet. Und du musst dich immer fragen, lieber Gott, was hast du für mich verordnet? Soll ich Single sein? Soll ich Witwer sein? Soll ich verheiratet sein? Soll ich Kinder haben? Soll ich keine Kinder haben? Ja, so viele Leute stehen da und rätseln. Was soll ich machen? Wie soll ich meine Familie planen? Welchen Beruf soll ich lernen? Gott, was hast du für mich verordnet? Gott hat alles noch unter Kontrolle. Glauben wir das noch wirklich? Das ist für mich die große Frage. Seien wir doch ehrlich. Die Wege Gottes sind oft wie ein Rätsel. Was soll denn das? Ja. Wir wissen nie, wie Gott richtig arbeitet, bis wir selbst in die Mühle Gottes kommen, bis wir selbst in die Hände Gottes geraten, bis wir selbst ja ein Teil dessen werden. Und in einigen Fällen können wir Gottes Plan und Gottes Zweck gar nicht erkennen. Und da heißt es in meiner Bibel, hernach wirst du es erfahren. Hernach, wenn du nicht mehr da bist. Hernach, aus der Vogelperspektive, von oben herab. Ich weiß nicht, ob du schon so scheintot oder so im Koma um den Stern warst, erlebt hast. Weißt du, da liegst du da und du hängst an der Decke und guckst von da oben runter, was alles mit dir passiert. Ja, so ist es. Hernach wirst du es erfahren, was sie alles machen. So wie mein lieber Bruder Emanuel, der im Koma lag. Ich komme zu ihm rein. Die Ärzte wollten mich gar nicht reinlassen und dergleichen. Die haben gesagt, wir konnten ihm nicht helfen und sie können auch nicht helfen. Von Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart. So, sie können auch nicht helfen. Und dann habe ich gesagt, ich bin Pastor. Ich möchte wenigstens die letzte Ölung dem Mann geben. Habe fromm geredet. Bin reingekommen, dann ist der Emanuel wacht auf, als ich ihn berühre und sage, Emanuel, Gott ist da, ich will dich segnen. Und so weiter. Sagte Johannes, wie bist du reingekommen? Draußen stehen drei Männer, die wollen dich nicht reinlassen. Verstehst du? So aus der ewigen Perspektive Gottes siehst du plötzlich, was da alles um dich gespielt wird, wer dich blockiert, wer dich aufhält, wer dich verhindert, wer dich stört, wer dir nichts gönnt. Ja, du wirst erfahren. Hernach, Paulus war ein Mann, der in seinem Leben viel Hartes und Schweres erleben und viel Leid erfahren musste. Und trotzdem war ihm klar, weißt, ich habe noch nicht alles erfasst. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das wahre Geheimnis Gottes, der Gottseligkeit, ist, dass Christus in uns lebt. Wie macht er das? Christus in mir? Wo ist er denn? Ist er hier? Ist er hier? Ist er? Wo steckt er denn, der gute Mann? Aber das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und solange wie ein Mensch atmen kann, solange besteht Hoffnung für den Menschen. Der Heilige Geist macht uns die Geheimnisse Gottes annehmbar, akzeptabel, verdaulich, erträglich, akzeptabel, dass wir es verkraften und sagen, ja Herr, mir soll so geschehen, wie du gesagt hast. Auch schwere Wege sind Gottes Wege. Kannst du Amen sagen? Ja, Amen. Kannst du wirklich Amen sagen? Amen. Ja, aber das ist so, weißt du, die schönen, leichten, herrlichen Wege, die sind Gottes Wege. Nein, die schweren Wege sind Gottes Wege. Ja, verstehst nicht, ich verstehe es auch nicht. Auch gar nicht wichtig, aber ich glaube es wenigstens. Die Dinge, die Gott für sein Volk verschrieben hat, vorbereitet hat, verordnet hat, die sind manchmal so unglaublich, so unvorstellbar. Herr, ich soll hier durch, mein Haus soll abbrennen. Soll ich hier Leiden, Schmerzen haben? Niemand versteht mich, wie tief ich in der Grube bin, was ich alles durchmachen muss, wie unergründlich sind doch, Herr, deine Wege. Das sind die Geheimnisse, die mich umgeben, Gottes Geheimnisse. Ich kann deine Wege nicht ergründen, mit meinem Ratio, mit meinem Verstand, verstehe ich nicht. In Jesaja 45, Vers 15, da heißt es, wahrlich, du bist ein Gott, der sich versteckt. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich versteckt, hier hinter den Kulissen arbeitet, der gar nicht erscheint. Gott sagt nicht, ich, der Herr, bin dein Gott, ich lasse dich jetzt krank werden oder lasse dich arm werden, ich lasse dich abbrennen oder was auch immer ist. Ja, wahrlich, du bist ein Gott, der sich versteckt. Vor wem? Vor den Ungläubigen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes, von den geistigen Dingen, das lässt Gott. Ja, dem lässt er eine Dummheit, eine Torheit erscheinen. Es wird immer später, immer später. Das Einzige, das wir hier können, ist nur Gott anbeten, Gott preisen. Herr, ich verstehe deine Wege nicht, jetzt sind wir so sonderbar. 1. Korinther 14, Vers 15. Paulus sagt, ich will, als er über den Heiligen Geist spricht, ich will im Geist beten und ich will auch im Verstand beten. Weißt du, was das heißt? Ich will im Verstand beten, dass ich beim vollen Bewusstsein bin und ich will mit meinem Geist singen und ich werde auch mit meinem Verstand singen. Unser Leben braucht Gleichgewicht, Geschwister. Nicht nur Halleluja, Halleluja, Halleluja und dann überschlägt sich deine Zunge. Weißt du, dass wir in natürlicher Sprache beten und auch in übernatürlicher Sprache beten. Gott, ich kann dich nicht fassen, ich verstehe deine Wege nicht. Die sind mir so sonderbar. 1. Korinther 14, Vers 2. Wenn wir im Geist beten, reden wir Geheimnisse, unaussprechliche Dinge. Ja, wir sind in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Realität. Und wir müssen beides können. Johannes Kapitel 4, Vers 24. Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. In der Realität und dann im Geist, in der geistlichen Sphäre. Psalm 25, Vers 4. Das ist ein Gebet, was David betet. Lass mich deine Wege kennen, Gott. Herr, lehre mich deine Wege, Das Geheimnis des Herrn ist für diejenigen, die ihn fürchten. Ja, das ist für die, und die erkennen seinen Bund und die sehen, Gott steht zu mir mit Gesundheit und ohne Gesundheit. Gott offenbart sich seine Verborgenheit und ich kann im Geist ihn anbeten. Verstehe nicht. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Verstehst? Und ich kann anbeten und sagen, danke Herr, ich liefere mich Gott aus. Ich bin ein Insider. Ich kann beides. Ich kann es haben und nicht haben, sein und nicht sein. Es ist ein Geheimnis für mich, Gott gegenüber und umgekehrt wieder auf der anderen Seite. Gott muss dann nichts mehr verbergen, wenn ich ein Insider bin. Ich kann beides. Die Verborgenheit Gottes ist eines der größten Paradoxe des geistlichen Lebens hier auf dieser Erde. Ich habe zuerst einmal gedacht, es ist einfach, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Bis Gott mir die Augen geöffnet hat, dass es gar nicht so der Fall ist. Einerseits ist er der selbstoffenbarende Gott. Er freut sich, dass wir mit ihm kommunizieren. Aber manchmal ist er still und redet gar nicht. Ich denke, lieber Gott, wo bist du? Hast du einen Urlaub? Hast du ein Sabbatjahr wieder? Verstehst du, was ist mit dir los? Und andererseits versteckt er sich wieder, wie der Psalmist sagt. Psalm 97, Vers 2. Und David schreit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Wolken und dichte Dunkelheit bedeckt dich. Ich sehe nicht. Paulus war auf der Überfahrt nach Rom. 14 Tage hat er keine Sonne mehr gesehen. Und dann nach 14 Tagen steht der Engel Gottes und sagt das und das zu ihm. Auch wieder so ein Geheimnis, warum wir 14 Tage, 14 Jahre keine Sonne sehen. Was ist los mit mir? Gott hat mich verlassen. Nein. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott versteckt sich. Und jetzt hör mir gut zu. Ich will dir ein paar Geheimnisse lüften. Wenn du verstehst, ist es gut. Wenn du es nicht verstehst, lass es bleiben. Gott versteckt sich im Widerspruch meiner Umstände. Gott versteckt sich genau in das Gegenteil, was ich erlebe. Das ist Gott in meinem Schmerz, in meinem Schock, in meinem Trauma. Diese Dunkelheit ist für die natürlichen und religiösen Menschen undurchdringlich. Komm nicht durch. Oh Gott, wo bist du? Und in dem Moment, wo du sagst, Gott, wo bist du, ist er näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir. Brauchst du gar nicht groß suchen. Gott ist in mir. Auch wenn ich nichts fühle von deiner Macht, dennoch bist du bei mir. So reden die Alten früher. Mit menschlichem Denken und religiösem Streben kann man Gott nicht begreifen. Selbst mit allen Bibelkenntnissen kannst du die ganze Bibel durchzitieren. Du wirst Gott nicht kennen und diese Dunkelheit durchdringen. Das ist ein Geheimnis. Das muss der Heilige Geist uns helfen. Deshalb haben wir den Tröster bekommen. Und der bleibt bei euch ewiglich, auch wenn es mal nicht geht. Ist er immer noch bei mir. Im Mittelalter sprach man, im 14. Jahrhundert, Meister Eckhart und so weiter, diese ganzen Brüder, da sprach man von der Wolke des Nichtswissen. Die Wolke des Nichtswissen. Kommt aus dem Buddhismus natürlich wahrscheinlich. So, man hat versucht, durch Askese, durch leibliche Übungen, die Wolke des Nichtswissens zu erreichen, durch Meditieren. Da kannst du noch so viel nachdenken, bis du grün und blau bist und du wirst nicht kapieren. Die Wolke des Nichtswissens durchdringen. Weißt du, die Leute haben damals versucht, irgendwie die Erkenntnis Gottes zu bekommen und die merken, hinterher ist alles nur Stroh gewesen. Man versteht Gott erst, wenn man von Neuem geboren wird und wenn man ins Reich Gottes hineinkommt und da läuft alles ganz anders. Nicht mehr wie früher. Früher, da hat man das und das gemacht. Und in Ägypten hat Gott gesagt, ja, da, ihr lieben Israeliten, da war alles geregelt. Und hier im gelobten Land, da seid ihr abhängig vom Früh- und vom Spätregen, von meiner Güte und von meiner Gnade. Es gibt so viel Kopfwissen im Volk Gottes. Was wir brauchen, ist Rema, damit wir wieder siegreich und glorreich leben können. Der Hiob sagt in Kapitel 42, Vers 5, nachdem die ganzen Quatscher weg waren, meine Ohren haben von ihm nur gehört, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Bisher haben meine Ohren nur gehört. Vielleicht hast du auch noch so eine ganze Menge Predigten gehört und Gott nicht verstanden. Aber jetzt haben meine Augen ihn gesehen, nachdem er durch die Tiefen gegangen ist. Und wir erleben Gott erst, wenn wir durch die Tiefen gehen. Er hat das Hören des Ohrs, ja, gehabt, aber das Sehen nicht gesehen. Und deshalb sagt die Bibel, selig sind die, die nicht nur sehen und so weiter, die glauben. die das verstehen, die das dritte Auge haben oder vierte, vielleicht fünfte, sechste Auge. Gott sah man in Dunkelheit, Gott lebt in der Dunkelheit, in dunkle Lebensumstände, im Elend, in Not. Unsere dunklen Momente sind Gottes Chance. Und ich werde ein Thema haben die nächsten Tage. Gott arbeitet nachts. Gott arbeitet im Minus, im Plus und wie auch immer. Viele Menschen erleben Enttäuschungen, Erschütterungen und so weiter. Und dann so viele wunderbare Verheißungen, so viele wunderbare Versprechungen Gottes. Und die sind alle gebrochen. Nichts ging in Erfüllung. Und wir befinden uns plötzlich in der Kälte des Lebens, sind plötzlich ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Auskommen. Wo ist die ganze Güte Gottes geblieben? Hat mir neulich jemand angerufen. Plötzlich diese dicke Dunkelheit. Ich sehe nichts mehr von Gott, ich erlebe nichts mehr von Gott. Früher, das war ganz anders. Ja, früher. Da war so ein kleines Schäfchen. Früher. Weißt du, das habe ich erlebt. Gott hat mir etwas gezeigt, als ich noch ein Anfänger im Glauben war, hat der Heiland mich durchgetragen. Ach, das war so süß, Heiland, weil ich Jesu Schäflein bin und dergleichen. Der hat mich durchgetragen. Und dann kam die Zeit, wo ich selber laufen musste, auf eigene Füße stehen musste. Da war kein Heiland mehr weit und breit. Und dann sind die Christen verwirrt. Die denken, da ist was schiefgelaufen. Bricht eine Welt für sie zusammen. Lies mal 5. Mose 32, Vers 4. Gott ist dein und mein und unser Trost. Und er tröstet das Volk Israel und sagt, verzagt nicht, Leute. Seid nicht mutlos, auch wenn alles bergab geht und ihr nicht mehr bremsen könnt. Der Wagen, der rollt. Und dann heißt es hier, er ist der Fels, seine Werke sind perfekt und alle seine Wege sind gerecht. Ein treuer Gott, du erlebst so viel Ungerechtigkeit, ein treuer Gott, der nichts falsch macht. Aufrecht und gerecht ist er. Gott ist, denkst du oft, nicht fair zu mir, aber er ist gerecht. Hier, Israel, alles geht bergab. Und erst die Offenbarung hinter, ja, wenn du Gott siehst, wenn der Gott durchgegangen ist, merkst du, deine Wege sind wunderbar. So viel Ungerechtigkeit, aber ein Haufen kann ich gar nicht verkraften. Erst hinterher habe ich verstanden, die Wege Gottes, das Geheimnis Gottes. Ich habe nicht Gedanken des Leides, sondern der Liebe, des Friedens, des Heils. Und ich habe mal Zeit lang aufgeregt, lieber Gott, wie kannst du mir das alles zulassen? Was habe ich verbrochen? Ich gehe in der Gemeinde, bezahle meinen Zehnten, was weiß ich, ich bin ein Liebeskind Gottes und mir geht's nur dreckig. Seitdem ich bei dir bin, habe ich kein Glück. Das tut mir leid und so weiter. Versuch nicht Dinge zu verstehen, Bruder, Schwester, die dir zu schwer sind, die dir jetzt noch verborgen sind. Lass die ganzen unerklärlichen Geheimnisse, die im Himmel und im Jenseits sind und so weiter, lass sie liegen. Ich habe einen stricklerigen Mann gehabt, da hat sich die Haare rausgerauft, die paar, die er noch hatte. Verstehst du? Ich will Gott verstehen, ich will Gott verstehen, ich will Gott verstehen. Ich habe gesagt, Bruder, du kannst Gott nicht verstehen. Nicht einmal Jesus hat Gott verstanden, richtig. Als er hier unten war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 5. Mose 29, Vers 29. Die geheimen Dinge gehören dem Herrn, unserem Gott. Aber die Dinge, die er offenbart, die uns offenbart, das ist für seine Kinder. Und Gott weiß, wie viel er dir zeigen kann, wie schwer die Last ist und wie hart das Leben ist. Wir haben oft genug mit dem Verstehen zu tun. Lass uns es beherzigen. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 18, Gott zeigte dem Johannes das Geheimnis Gottes, es wird einmal beendet werden. Die Hütte Gottes bei den Menschen, das Geheimnis Gottes wird einmal beendet werden. Du wirst alles verstehen, du wirst nichts mehr fragen, so steht es in der Bibel. Du wirst gar nicht mehr wissen wollen, warum das war und warum das so und so. Du wirst alles verstehen. Epheser Kapitel 3, Vers 16, nochmals ganz schnell. Paulus betet, ich bitte Gott, ich bitte Vater im Himmel, euch aus seinem unausschöpflichen Reichtum die Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und das durchhaltet da, wo ihr gerade seid. Halleluja. Mein Gebet ist, dass Jesus Christus in uns lebt, sagt er dann weiter. Oder in euch lebt. In seiner Liebe soll die fest verwurzelt sein und so weiter und auf ihn bauen, auf ihn, ja, gründen. Denn nur so könnt ihr allem anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren als Christen. Ja, ich bete, sagt Paulus, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht. Ich habe nicht Gedanken des Leides, sagt der Herr, sondern Gedanken des Friedens, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann betet er weiter. Und dann werdet ihr auch immer mehr den ganzen Reichtum seines Lebens verstehen und davon erfüllt sein. Der, der bei Gott zu finden ist, Gott aber kann viel mehr tun, als was wir jemals von ihm erbitten können. So groß ist seine Kraft und so groß ist seine Herrlichkeit. Gott sagt, ich kann mehr tun. Ich kann über eure Grenzen gehen. Ich kann über euch hinaus wirken. Nicht nur, du betest nur für deinen kleinen Kiez, für dein kleines Kämmerchen, für deine kleine Wohnung, was weiß ich, für was du betest. Gott ist überdimensionell. Er kann über das hinausgehen, was wir beschlossen haben. Herr, ich stelle mir so und so vor, befiehl dem Herrn deine Wünsche. Vergiss deine ganzen Wünsche. Er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das ist noch viel mehr. Wir sind diejenigen, die ständig Gott Grenzen setzen. Gott versucht, uns auf eine neue Ebene zu bringen, die wir nicht verstehen. Er versucht, uns auf ein neues Niveau zu bringen, auf das wir noch nie waren. Gott versucht, uns auf diesem Niveau zu bringen, das wir noch nie gesehen haben, keine Ahnung haben, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat. Gott will dich auf diese neue Ebene bringen, diese unaussprechlichen Dinge sollst du sehen, dieses Geheimnis Gottes. Jeremia Kapitel 33, Vers 3. Ruf mich an, denn dann will ich dir antworten und ich will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen. Ruf mich an, bleib im Gebet, hör nicht auf zu beten, ruf mich an. Gott möchte dir das Geheimnis seines Reiches zeigen, kennenlernen lassen. Die Menschen auf dieser Welt, ja, die werden die Wege Gottes nicht verstehen. Also wenn das dein Gott ist, also pfeif auf ihn, sag doch deinem Gott ab. Das sagen die Weltmenschen, die Ungläubigen. Der Wiedergeborene sagt, und ich werde dich nicht verlassen, mein Gott. Du verlässt mich nicht und ich werde dich nicht verlassen. Ja, du kannst alles Mögliche denken. Bleib bei Jesus. Durch die Predigten, die ich hier versuche rüberzubringen im Namen des Herrn. Ja, Gott will seine Geheimnisse so offenbaren. Gott ist treu. Gott steht zu seinem Volk. Gott steht zu seinen Kindern. Das habe ich in den letzten 50 Jahren erlebt. Ich kann mich auf meinen Gott verlassen. Auf Menschen kann ich mich nicht verlassen. Aber auf Gott kann ich mich verlassen. Und ich werde mich nicht auf Menschen verlassen. Ich verlasse mich lieber auf Gott oder ich verrecke lieber. In aller Liebe. Epheser Kapitel 1, Vers 9. Er hat uns mit der Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er uns gezeigt, durch Christus ist es verwirklicht worden. Er hat ihn genau so angenommen, wie wir alle Menschen annehmen sollten. Gott sprengt unseren Horizont, ihr Lieben, erweitert unsere Grenzen. Wisse, was der Wille Gottes für dein persönliches Leben ist, was er für dich beabsichtigt hat, was er für dich vorgesehen, für dich vorgeschrieben hat, wie der Herr Doktor. Hab eine klare Vorstellung von deiner Erlösung, warum du da bist. Welch Glück ist erlöst zu sein, da singen wir. Aber bei den meisten ist es gar nicht wahr, es ist nur Schwindel, nur Blabla. Ist es wirklich ein Glück, erlöst zu sein? Jesus hat dich erlöst von der Knechtschaft, der Sünde, vom Teufel, von der Depression, von den Minderwertigkeitsgefühlen, was weiß ich von allem. Verbringe nicht die Zeit mit diesen Dingen. Vertrödel nicht deine Zeit. Verbring viel mehr Zeit mit Jesus. Das ist mein Appell. Wir werden einmal ewig bei ihm sein. Das musst du jetzt dich gewöhnen, ständig bei Jesus zu sein. Verstehst? Eines Tages wirst du gar nichts mehr anderes kennen. Es wird gar nichts mehr anderes geben, als nur Jesus, 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 Jesus. Und Jesus am Morgen, Jesus am Mittag, Jesus am Abend. Und Jesus zur Mitternacht. Verbringe deine Zeit mit Jesus. Gewöhne dich an ihm jetzt schon. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast, dass ich deine Gnade erkannt habe, was deine Gnade wirklich ist und was für ein Reichtum, ja, in deiner Fülle mir und uns allen bereitgestellt hast. Lieber Heiland, du bist da, um Menschen Gesundheit zu schenken, Menschen ein erfülltes Leben zu schenken, Menschen Frieden und Freude zu geben. Herr, du bist für sie da. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir hier von dieser Stätte viermal in der Woche dein Wort verkündigen können und ins Internet setzen dürfen. Es ist Gnade, dass noch dein Wort unbegrenzt verkündigt wird. Warum? Auch weshalb? Das weiß ich nicht. Aber lieber Heiland, du hast bestimmt Leute irgendwo am Ende dieser Leitung, hast du Menschen, die das brauchen. mit deinen Kindern, Jesus, ja, hast du was vor und du wirst uns heute beschenken. Heute möchtest du unser Vater sein. Du wirst uns reich machen an geistlichen Segnungen. Halleluja. Durch den Heiligen Geist willst du unsere Geschwister stärken, wo sie auch immer sind. Auch hier, heute Morgen in der Versammlung, du stärkst deine Kinder und du motivierst sie wieder neu. Alles, was wir haben, lieber Heiland, ist unverdiente Gnade. Auch die Gnade ist so ein Geheimnis, was ich nicht verstehe. Warum du dem einen gnädig bist und dem anderen nicht. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir begreifen deine Hilfe, dass du uns dienen möchtest, dass du für uns sein möchtest, dass du für uns streiten möchtest. Lieber Heiland, ich danke dir, Herr, dass deine Wege schwierige Wege sind, aber dennoch wunderbare Wege sind. Und du bist mit deinen Kindern immer noch zum Ziel gekommen. Und du kommst auch jetzt mit deinem Volk, mit deiner Gemeinde, wo sie auch immer sind, zum Ziel, zum ewigen Ziel. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen.